Jetzt wollen wir uns auch noch mit dem Wort befassen und ins Wort schauen. Und wir sind in unserer Predigtserie im Jakobusbrief. Jetzt starten wir quasi voll durch. Wir starten heute mit der zweiten Predigt. Das Thema lautet erprobter Glaube. Wir werden uns heute mit dem Text aus dem Jakobusbrief, dem ersten Kapitel, auseinandersetzen. Und in diesem Kapitel gibt es einen Begriff, oder gibt es zwei Begriffe, die gebraucht werden. Das ist einmal das Wort Prüfung und das andere ist das Wort Versuchung. Und ich möchte einfach, bevor wir jetzt in diesen Text eintauchen, noch so einen Hinweis geben zu diesem Begriff oder zu diesen zwei Begriffen. Im griechischen Grundtext ist Versuchung und Prüfung ein und dasselbe Wort. Also wenn wir diesen Text hier auf Griechisch hätten, würden wir nur dieses eine Wort finden. Aber der Kontext oder der Textzusammenhang macht klar, dass dieses griechische Wort im Deutschen auf zwei verschiedene Arten übersetzt werden muss, damit es für uns auch verständlicher ist. Und deswegen gebrauchen viele deutsche Übersetzungen eben für dieses eine Wort das Wort Prüfung und Versuchung. Man könnte es auch mit Probe und Anfechtung oder ja, mit Anfechtung übersetzen. Also Prüfung, Versuchung. Jakobus bringt hier dieses Thema vom erprobten Glauben auf den Tisch und das ist gut so, dass er das tut, weil ich glaube, dass es immer wieder die Tendenz gibt, unseren Glauben schön zu reden und zu sagen, ja, es ist ja immer alles Sonnenschein. Und Jakobus zeigt uns hier auf, dass Teil des Glaubens immer auch dann schwierig wird, wenn wir versucht sind oder wenn wir auch in unserem Glauben geprüft werden. Und wir werden uns hauptsächlich in zwei Teilen der Predigt widmen. Erstmal in Versen 2 bis 12, wo es mehr um die Prüfung geht, und dann im zweiten Teil die Verse 3 bis 18, wo es um die Versuchung geht. Also Prüfung und Versuchung ein und dasselbe Wort, aber trotzdem auch verschieden. Vor allem im Deutschen ist es ziemlich eindeutig, was diese zwei Wörter unterscheidet. Das ist vor allem verbunden mit dem Ziel, was die Prüfung oder die Versuchung jeweils verfolgt. Die Prüfung will im Grunde zeigen, was du kannst und was du weißt. Die Versuchung zeigt, was du nicht kannst und was du nicht weißt. Ein guter Lehrer, der will dich in deiner Persönlichkeit weiterbringen. Ein schlechter Lehrer, der will dich in die Pfanne hauen. Also lassen wir uns mal jetzt diesen Text hier, ihr dürft mitlesen oder auch vor Augen führen. Ich möchte es vorlesen, die ersten drei Verse aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in unserem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Ich möchte diese drei Teile jeweils aufteilen in drei Fragen. Die erste Frage ist, wer ist hier der Prüfer? Das wird im Text gar nicht so direkt gesagt, aber im Zusammenhang wird klar, der Prüfer ist Gott. Und wie verläuft so eine Prüfung? Also Christus-Nachfolger, Menschen, die an Jesus glauben, ihn als ihren Retter im Herzen haben, kommen in solche Situationen. Und wie der Text auch verrät, es sind verschiedenste Arten, wie Menschen, wie Christen in die Versuchung oder in die Prüfung geführt werden. Es gibt also irgendwie keine Regel, wie das dann immer vonstatten geht, sondern es passiert einfach. Es ploppt auf und schon befinden wir uns in dieser Prüfung. Es passiert einfach. Und das Wichtigste, was ich hier zu diesem Wie solche Prüfungen geschehen weitergeben möchte, lesen wir in 1. Korinther 10. Den Vers 13. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, schreibt Paulus hier an die Korinther, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Gott, unser himmlischer Vater, gehört zu diesen Lehren, die uns in unserer Persönlichkeit weiterbringen wollen, die es gut mit uns meinen. Gott ist kein Lehrer, kein Prüfer, der uns in die Pfanne hauen will und uns besonders schwierige Aufgaben stellt, die wir gar nicht bewältigen können. Spannend, wie die neue Genfer Übersetzung das hier auch übersetzt im 1. Korinther 10, dass Gott uns auch die Wege zeigt oder die Wege gibt, um diese Prüfungen zu bestehen. Bei Gott gibt es keinen Haken, wenn er uns Prüfungen auferlegt. Er meint es gut mit uns. Prüfungen. Also Gott ist der Prüfer. Er prüft uns nur so weit, wie wir es ertragen können. Und was haben diese Prüfungen Gottes zum Ziel? Das lernen wir hier aus diesem Text auch. Vers 3, da lesen wir vom Bewährtwerden, vom Bewährtsein. Also wozu geschehen Prüfungen? Zur Bewährung. Alles, wovon wir sagen, dass es den Praxistest überstanden hat, hat sich bewährt. Und das, was sich bewährt hat, kann weiterempfohlen werden. Das, was sich bewährt hat, das möchte man anwenden. Also ein Produkt, das sich im Praxistest bewährt, das möchte man haben. Das ist interessant für einen. Wir werden später auch noch darauf zurückkommen, was es heißt, ein Christ, der sich im Glauben bewährt hat, was der auch für eine Ausstrahlungskraft haben kann nach außen. Und dann das Zweite in Vers 3 und 4, da lesen wir von der Standhaftigkeit. Also im griechischen Grundtext, also aus diesem griechischen Kontext können wir das Wort auch übersetzen mit geduldig drunter bleiben. Was heißt es also? Christen sollen geduldig tragfähig werden durch Prüfungen. Also wenn Gott uns auf die Probe stellt, dann möchte er uns tragfähig machen. Und so ein tragender, also ein tragfähiger Christus-Nachfolger wirst du und ich nur durch die Schule der Prüfungen bei Gott. Wozu geschehen Prüfungen noch? In Vers 4 heißt es dann schließlich zur Vollendung, zum Vollkommenwerden, zur Vollkommenheit. Also Fakt ist, es steht hier unmissverständlich und auch an vielen anderen Stellen in der Bibel, zum Beispiel Matthäus 5, dass Gott keine halben Sachen von uns will. Er will uns ganz und er will unsere Vollkommenheit. Und solange das nicht der Fall ist, haben wir einen Weg zu gehen. Glaube ist auf Wachstum angelegt. Wer Jesus Christus nachfolgen will und nachfolgt, wird in seinem Leben oder hier in diesem Leben diese vollkommene Vollendung noch nicht erlangen. Aber das hält Gott nicht davon ab, hier in diesem Leben bereits damit zu beginnen und uns zu verändern und zu verwandeln in dieses Bild, wo er sich sowieso von uns gedacht hat, von diesem Makellossein. Gott prüft uns und er prüft uns sicher nicht über unsere Kraft hinaus. Und er verfolgt damit das Ziel, dass wir uns bewähren, damit wir standhaft werden, damit wir tragfähig werden und damit wir vollkommen werden. Und deshalb können uns diese Prüfung auch zum Grund der Freude werden, zum besonderen Grund der Freude. Also ich erinnere mich an meine Schulzeit und Prüfungen hieß für mich alles andere als Freude. Und jetzt kommt Jakobus hier mit diesen Prüfungen und sagt, nehmt es als besonderen Grund der Freude. Das ist der Unterschied, den Gott hier macht, wenn er uns prüft. Wir dürfen uns daran freuen, weil es zum Ziel hat, dass wir bewährt werden, tragfähig werden und zur Vollendung kommen. Jakobus spricht hier in diesen ersten drei Versen von Prüfung. Und in den nächsten folgenden Versen, in 5 bis 11, da bringt er jetzt zwei praktische Prüfungsbilder. Aber aufgrund der Zeit möchte ich die jetzt überspringen. Ihr dürft die in eurer Bibel gerne nachlesen. Da geht es um dieses Prüfungsfeld vom Zweifeln und Vertrauen auf Gott und auch vom Reichtum und Ansehen der Person. Also lest es gerne mal nach, dann die Verse 5 bis 11. Jetzt noch schließlich der Vers 12 über die Prüfungen. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Jakobus schafft es ja auf so eine feine Art und Weise, in dieses Thema von Versuchung und Prüfung das Evangelium reinzupacken. Die gute Nachricht, dass das ewige Leben wartet auf jeden, denjenigen, der Christus nachfolgt und diesen Glauben wagt, der auch mal auf die Probe gestellt wird. Ewiges Leben, das ist das, was kommt nach diesem Leben hier, wenn wir hier gestorben sind. Das ist aber auch das, was jetzt schon begonnen hat. Gott fängt jetzt schon an, uns zu verändern. Er möchte uns jetzt schon in die Vollkommenheit führen. Das ist Glaube. Glaube bleibt nicht stehen. Er ist auf Wachstum angelegt. Lass uns jetzt noch in den zweiten Teil dieses Textes gehen. Ich möchte ab Vers 13 lesen. Da spricht Jakobus jetzt von den Versuchungen. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Wer versucht hier? Auf jeden Fall nicht Gott, sagt Jakobus. Er spricht hier in Vers 14 von der eigenen Begierde. Jakobus schließt von Gottes Wesen auf sein Handeln. Er sagt, wenn Gott jemand ist, der nicht zum Bösen versucht werden kann, dann wird er auch nicht so handeln und zum Bösen versuchen. Es ist also die eigene Begierde. Und jetzt die Frage, wie geschieht diese Versuchung? Wir werden von der eigenen Begierde gereizt und gelockt. Hier diese Vokabeln stammen aus der Fischersprache und man könnte auch übersetzen mit geködert. Also wir stellen uns das mal vor, da kommt ein Fisch und sieht diesen leckeren Köder, diesen schmackhaften Köder und steht jetzt vor der Entscheidung, beiß ich zu oder lasse ich es lieber sein? Die Begierde ist da, daran können wir erstmal nichts ändern. Und wichtig ist hier auch zu sagen, die Begierde allein ist nicht Sünde. Das Zubeißen und was dann kommt, wird zur Sünde. Für uns alle ist natürlich klar, wenn wir uns die Frage stellen, sollen wir zubeißen oder nicht? Nein, wir sollen nicht zubeißen. Und trotzdem tun wir es oft. Wir beißen zu. Und das passiert egal, wie lange du und ich schon mit Jesus unterwegs sind. Es passiert immer wieder, dass wir auf diesen Köder reinfallen und trotzdem zubeißen. Und ich möchte jetzt ein paar Ausreden aufführen, die so ein bisschen vielleicht entlarven, wie wir immer wieder es schaffen, doch zuzubeißen. Also als Christus-Nachfolger lassen wir uns schnell in diese Falle locken. Wenn unklar ist, welche Regeln überhaupt gelten. So nach dem Motto, ist es jetzt überhaupt falsch, das zu tun? Oder wenn viele andere Regeln auch brechen. Das tun doch alle so. Wenn vorher schon andere Regeln gebrochen wurden, also darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Oder wenn stressbedingt die Selbstkontrolle nicht mehr funktioniert. Ich stand so unter Druck und dann ist es einfach passiert. Vielleicht auch, wenn die Distanz zum Geschädigten zu groß ist. Was oder wen ich mir da im Internet angucke, ist ja weit weg. Oder wenn ich sogar eine moralische Begründung für diesen Fehltritt habe. Ich habe es ja nur gut gemeint. Also wenn wir einmal zugebissen haben, dann merken wir schnell, oh, die Sache hat ja einen Haken und einen Haken mit Widerhaken. Und an diesem Haken ist eine Schnur. Und an diesem Schnur ist eine Angel. Und an dieser Angel steht ein sehr gewiefter Angler, bekannt als der Feind Gottes. Am Anfang da ist unsere Begierde und dann ist da aber noch dieser Angler. Und zusammen ergibt die Begierde und der Angler, dieses Versuchtwerden oder dieses Geködertwerden, die Sünde. Und die Sünde hat immer die Tendenz zum Tod. Das ist die Trennung von Gott. Die Sünde hat immer zur Folge, dass etwas kaputt geht. Sie entfremdet uns von Gott, sie entfremdet uns von uns selbst, sie entfremdet uns auch von anderen Mitmenschen und sogar von anderen Mitgeschöpfen. Begierde, man könnte das Wort auch mit Lust übersetzen. Und wir Menschen haben die Lust, dass es uns gut geht und dass wir uns gut fühlen. Und das weiß der Satan und er gebraucht Köder, die dieses gut fühlen wollen, immer wieder auch befriedigen. Aber eigentlich weiß er gar nicht, was wirklich gut ist für uns. Das weiß alleine Gott. Wozu werden wir versucht? Ist eigentlich hier auch schon mit beantwortet. Der Versucher will uns zu Fall bringen und er will, dass wir liegen bleiben. Und wenn wir versuchen aufzustehen, dann flüstert er uns leise ins Ohr, es bringt nichts, du hast versagt, bleib liegen. Und ich bin so dankbar, dass der Text in Jakobus 1 hier nicht mit dieser brutalen Realität der Versuchung in unserem Leben als Christen endet. Lesen wir in Vers 16 weiter. Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister. Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Diese Aussage hängt natürlich mit der vorherigen zusammen, dass grundsätzlich Gott nicht zum Bösen versucht, im Gegensatz zum Satan, der als Durcheinanderbringer uns immer wieder versucht zum Bösen. Aber im Gegensatz zu Satan gibt es bei Gott keinen Wechsel vom Licht zur Finsternis, von dem, was vielleicht am Anfang gut aussieht und sich dann als Falle entpuppt. Nein, bei Gott sind die Gaben, die er gibt, immer gut. Und bei Gott gibt es diesen Haken mit Widerhaken nicht. Kein Wechsel von Licht zu Finsternis. Gott verändert sich nicht in seinen Aussagen und Versprechen. Er ist zu 100% vertrauenswürdig. Und dann schließlich Vers 18. Seinem Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit neues Leben in uns hervorgebracht, damit wir, bildlich gesprochen, unter allen seinen Geschöpfen eine ihm geweihte Erstlingsgabe sind. Gott hat durch die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium, also von der guten Nachricht, dass Jesus Christus am Tod für unsere Sünden gestorben ist, hat er neues Leben hervorgebracht. Er hat uns eine ganz neue Qualität des Lebens gegeben und mit dieser neuen Qualität des Lebens sind wir auch in der Lage, so manche Versuchungen und Prüfungen zu überstehen. Prüfungen zu bestehen und Versuchungen zu widerstehen. Wir müssen als Christus-Nachfolger nicht mehr in jede Falle tappen, weil wir das Wort der Wahrheit kennen und uns immer wieder aufzeigt, was gut und richtig ist. Die Ausrede, ja, ich weiß ja gar nicht, was richtig und falsch ist, zählt bei Gott nicht. Sein Wort ist die Wahrheit. Und es enthält auch Dinge, die uns sagen, was wahr ist und was falsch ist, was gut und was richtig ist. Und wir müssen als Christus-Nachfolger auch nicht in jede Falle tappen, weil wir wissen, dass Gott gut ist, dass er sich nicht verändert, dass er vertrauenswürdig ist. Von ihm dürfen wir nur Gutes erwarten. Und damit werden wir zum Hinweis für alle anderen Menschen und werden zum Licht in dieser Welt. Wenn wir bewährt sind, dann werden andere Menschen auf uns aufmerksam und sagen, ja, der hat einen Praxistest bestanden, das interessiert mich, das ist attraktiv für mich. Es ist gut, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass Jakobus hier dieses doch vielleicht auch herausfordernde Thema am Anfang in seinem Brief auf den Tisch bringt, weil wir eben schnell dazu verleitet sind, unseren Glauben schön zu reden und zu sagen, ja, ich habe ja keine Mühe. Aber ich glaube, dass es enorm wichtig ist, mit den Versuchungen, auch mit den Prüfungen, die Gott uns vielleicht gibt, immer wieder herauszutreten, nicht verdeckt zu bleiben, nicht im Dunkeln zu bleiben. Solange Versuchungen im Dunkeln sind, in der Finsternis bleiben, haben sie unheimliche Kraft. Und wenn sie dann entlarvt sind vom Licht, dann sieht man, dass der Köder vielleicht doch nicht so das Gelbe vom Ei ist. Gerade in den Zeiten von Versuchungen und Prüfungen sollten wir als Christus-Nachfolger nicht alleine bleiben, sondern die Gemeinschaft hier suchen und die Gemeinschaft mit Gott suchen. Der Satan hasst nichts mehr, als wenn er als dieser gewiefte Angler entlarvt wird. Deshalb ist es gut, mit den Versuchungen nicht allein zu bleiben, sondern sie auszusprechen, sie anzusprechen. Ich lade dich auch immer wieder ein, wenn du Versuchungen in deinem Leben erfährst, Anfechtungen hast, dann hol sie auf den Tisch, dann sprich diese Themen an, so wie Jakobus es hier in seinem Brief auch macht. In einer Hinsicht denkt der Durcheinanderbringer, also der Satan, vielleicht ein bisschen zu kurz. Jede Versuchung, die er initiiert, kann Gott gebrauchen für die Prüfung. Gott hat die entscheidende Macht durch seinen Geist, das Ziel von der Versuchung, uns zu Boden zu bringen, zu gebrauchen zum Ziel der Prüfung, uns in die Bewährung, in die Standhaftigkeit und in die Vollendung zu bringen. Gott hat jetzt die letzte Macht, den Spieß umzudrehen. und Versuchungen zum Guten zu brauchen und eine Prüfung daraus zu machen. Er ist der gute Lehrer, der uns im Glauben weiterbringen möchte, der unsere Persönlichkeit formen möchte, der uns positiv formen möchte. Und in Versuchung stehst du nie, also nie alleine. Gott ist mit dir und wir haben uns als Gemeinschaft.